Wahrscheinlich kennen die meisten von Ihnen das erste Wunder, das Christen nach Pfingsten getan haben, wenigstens das erste, das uns berichtet wird in Apostelgeschichte 3, diese fantastische Story von dem Gelähmten, der an einem der Tempeltore sitzt, dem sogenannten schönen Pforte, und dort bettelt, um Almosen bettelt, und dann kommen Petrus und Johannes vorbei, bleiben stehen. Er bettelt auch sie an. Und dann sagt Petrus zu ihm, das, was du möchtest, das haben wir nicht. Gold habe ich nicht, Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Und er fasst ihn bei der Hand und der Mann merkt, wie Kraft in seine Füße kommt und springt auf. Und springt immer weiter und läuft durch das ganze Tempelareal und hüpft und springt und preist Gott vor lauter Freude. Und die Leute laufen hinterher, sie sehen, das ist ja der, den wir seit Jahr und Tag da am Tempel haben sitzen sehen oder liegen sehen. Und plötzlich ist er gesund und alle wollen wissen, wie ist das zugegangen. Und dann packt Petrus die Gelegenheit beim Schopf und erzählt ihnen, wer das in Wirklichkeit vollbracht hat, Jesus Christus aus Nazareth. Und wie er noch das Evangelium verkündet, das ist so eine Gelegenheit, wo er goldene Äpfel auf silbernen Schalen präsentieren konnte. Da setzt Kapitel 4 ein, überschrieben ist es so, Einschüchterungsversuche des jüdischen Gerichtshofs. Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutraten. Voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Sie nahmen die beiden fest und weil es bereits Abend war, sperrten sie sie über Nacht ins Gefängnis. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Am nächsten Tag trat der Hohe Rat in Jerusalem zu einer Sitzung zusammen. Neben den führenden Priestern, den Ratsältesten und den Gesetzeslehrern nahmen auch der Hohe Priester Hannas sowie Kaiaphas, Johannes und Alexander daran teil. Auch die übrigen Vertreter der hohepriesterlichen Familien waren vollzählig anwesend. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt, wollten sie wissen. Vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem Menschen etwas Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben hat und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in den Heiligen Schriften handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen. Denn der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln und jedermann konnte sehen, dass er geheilt war. Sie ließen Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal führen, um miteinander über das weitere Vorgehen zu beraten. Wie sollen wir mit diesen Menschen verfahren, überlegten sie. Es ist nun einmal unzweifelhaft ein Wunder durch sie geschehen und alle Einwohner Jerusalems haben davon erfahren. Daher hat es keinen Sinn, dass wir die Heilung abstreiten. Doch darf sich die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter der Bevölkerung verbreiten. Deshalb wollen wir ihnen unter Strafandrohung verbieten, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber diesen Namen auch nur noch zu erwähnen. Nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es jedenfalls unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die Ratsmitglieder drohten ihnen daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen. Sie sahen vorerst keine Möglichkeit, die beiden zu bestrafen, ohne damit das Volk gegen sich aufzubringen. Denn alle priesen Gott für das, was geschehen war. Immerhin war der Geheilte über 40 Jahre alt. Und dass jemand, der von Geburt an gelähmt gewesen war, nach so langer Zeit noch gesund wurde, war ein besonders eindrucksvoller Beweis für Gottes Macht.
Das wäre schon nicht schlecht. So wieder so ein richtiges Wunder. Alle wundern, wirklich wundern. Klar ist, das ist unüblich, das gibt es ja gar nicht. Dann könnten wir sagen, ja, das war jetzt eben unser Gott. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Letzten Sonntag haben wir ja gesehen, wie wichtig Gott die Verbreitung seiner Botschaft ist, denn er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Gerettet wird aber nur, wer die Botschaft hört, und die Botschaft kann nur hören, wenn jemand da ist, der sie erklären kann. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Nur so geht das. Übrigens, Jesus war es auch selbstverständlich, dass die Botschaft so weitergegeben wird. In seinem hohepriesterlichen Gebet bat er, bete nicht nur für sie, für die Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Hier sehen wir, dass Jesus zutiefst auch dieser Überzeugung war, dass es das Wort ist, das von Mensch zu Mensch geht. Also, dass das nicht irgendwie eine ganz komische Einwirkung ist, wie ich letztes Mal gesagt habe, dass ich irgendwie mal zu Zürich, durch Zürich laufe und dann trifft mich irgendwann mal der Blitz und dann sage ich so, ich bin Christ. Und irgendjemand hat mir das erzählt, und da könnt ihr euren eigenen Geschichte zurückschauen. Irgendjemand hat euch irgendwie auf diesen Glauben aufmerksam gemacht. Menschen müssen es Menschen sagen. Und welche Menschen soll Gott für diese Aufgabe dann gebrauchen können? Er kann doch nur uns gebrauchen. Wir kennen die Botschaft. Wir haben sie verstanden. Wir wissen, was es heißt, Gnade Gottes zu erfahren. Wir sind doch die Zeugen. Deshalb müssen wir uns Gedanken machen, wie wir diesen Auftrag erfüllen können. Und gerne möchten wir erleben, wie Menschen Christen werden. Wir möchten, dass sich unsere Vision, unsere Gemeinde, die wir auch gesungen haben, vor unseren Augen erfüllt. Wir wollen mit Menschen wachsen, die durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden. Das ist eine wunderbare Vision, finde ich. Ich bin immer noch begeistert, jedes Mal, wenn ich sie lese. Aber aufgrund dieses Wunsches bekehrt sich kein einziger Mensch. Wir müssen schon Hand anlegen. Wenn wir da sitzen und unsere Vision bewundern und sagen, da haben wir jetzt Wunderbares herausgefunden. Ich möchte das am Beispiel von zwei verschiedenen Bauern aufzeigen. Der eine Bauer betrachtet seine Felder und denkt, ich hätte gerne eine große Ernte in diesem Jahr. Doch das steht ja nicht in meiner Macht. Ich kann gar nichts dazu beitragen. Und damit geht er in sein Haus zurück, setzt sich hin vor sein Kaminfeuer und betet um eine große Ernte. Ein anderer Bauer betrachtet seine Felder und denkt, ich wünsche eine große Ernte in diesem Jahr. Ja, und da gibt es eine Menge Arbeit für mich. Wenn ich jetzt fleißig bin und alles tue, was in meinen Kräften steht, werde ich eine gute Ernte einbringen. Dann geht er an die Arbeit, er pflügt sein Land, er bearbeitet es mit Ecke und Walze und dann streut er Samen und setzt Pflanzen. Und nachdem er alles getan hat, was er für notwendig hielt, schaut er zu Gott auf, dass er Sonnenschein und Regen sende. Und voll Zuversicht hofft er auf die Zeit der Ernte. Ich glaube, wenn ich jetzt ein Quiz machen würde, welcher Bauer am wahrscheinlichsten eine Ernte einfahren wird, dann werden wir uns vermutlich alle absolut einig sein. Es ist nicht der, der sich vor das Kaminfeuer setzt und betet, sondern der, der arbeitet und auf Gottes Mithilfe hofft, vertraut. Genauso ist es im Reich Gottes. Wir können nicht einfach sitzen bleiben und denken, wir beten mal ein wenig. Ich weiß, wir betonen das Gebet sehr stark. Aber manchmal denke ich, ist die Betonung des Gebetes stärker als das, was wir dann wirklich tun. Und wenn wir sagen, es ist viel wichtiger, dass wir beten, dass Menschen zum Glauben kommen, als dass wir handeln, ist das oft schlicht und ergreifend eine ganz billige, fromme Ausrede, um nichts tun zu müssen, um zu Hause zu sitzen, um sich nicht zu outen. Dann macht es ja Gott. Aber Gott erwartet von uns, dass wir uns Gedanken machen, wie wir diesen wichtigen Auftrag ausführen können. Und mir ist bewusst, dass jeder von uns bestimmte Vorstellungen hat, wenn er hört, wir sollen das Evangelium verbreiten. Und viele dieser Vorstellungen sind uns gar nicht sympathisch. Überhaupt nicht. Vielleicht haben wir schon einen Missionseinsatz mitgemacht und fanden das eine super Erfahrung, aber waren dann doch froh, dass er wieder zu Ende ging und wir in den Alltag zurückkehren konnten. Das, was man bei diesem Missionseinsatz erlebte, ist nicht oder war nicht oder schien nicht alltagstauglich, jedenfalls nicht für meinen Alltag. Und so verschwinden wir wieder in der Versenkung und denken wehmütig an die vergangenen Zeit dieser schönen Missionseinsätze. Und dann leben wir so eine Art U-Boot-Christ-Dasein. Wir versenken uns unter der Woche und am Sonntag tauchen wir wieder auf, ziehen uns schnell einen Gottesdienst rein und dann verschwinden wir wieder. Das sind so diese U-Boot-Christen. Auf und ab. Irgendwie haben wir uns innerlich zurückgezogen. Im Unterbewusstsein hat sich bei vielen festgesetzt, dass ich eigentlich möglichst jedem Menschen, dem ich begegne, dass ich eigentlich jeden auf den Glauben ansprechen sollte und das noch möglichst direkt. Eben sollte. Aber das schaffe ich schlicht und ergreifend nicht. Es geht nicht. Also ich bin ein Typ dazu. Also Gott hat mich so begabt. Wenn ich aber nicht so begabt bin, dass ich einfach auf jeden zugehen kann und ihm praktisch das Evangelium auf den Kopf sagen, dann resigniere ich. Dann träumen wir von diesen großen Evangelisten, wo alle zusammenströmten, aber selbst resigniere ich zutiefst. Ich mache nichts mehr, gar nichts mehr. Nicht einmal mehr das, was ich könnte. Entweder machen wir etwas ganz oder wir machen es gar nicht. Entweder machen wir es perfekt oder wir lassen es. Es geht vielen von uns so. Und zu Beginn möchte ich etwas ganz, ganz Wichtiges festhalten. Vielleicht einige ein bisschen überrascht. Nicht jeder Christ ist ein Evangelist. Wenn sich das in unseren Köpfen festgesetzt hat, dass jeder Christ ein Evangelist ist, dann hat sich etwas komplett falsch in unseren Köpfen festgesetzt. Nicht jeder Christ ist ein Evangelist. Wenigstens so lehrt uns das die Bibel. Paulus schreibt in Epheser, die versprochenen Gaben hat Jesus ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehren der Gemeinde. Obwohl Gott die Verbreitung der besten Botschaft enorm wichtig ist, macht er nicht alle zu Evangelisten. Es braucht eben auch die anderen Begabungen, die für das Reich Gottes außerordentlich wichtig sind. Allein mit Evangelisten kann man keine Gemeinde bauen, es gibt ein Chaos. Gott wusste das. Es geht auch nicht nur, dass alles evangelisiert wird, nachher kommt das nichts. Sondern braucht es viel mehr dazu. Gott weiß das, deshalb hat er das so gemacht. Wer die Gabe als Evangelist bekommen hat, kann nicht als Maßstab für alle Christen gelten. Genauso wenig kann einer, der die Lehrgabe hat, als Maßstab aller Christen gelten. Und daran gemessen werden. Wenn wir das tun, verzagen wir. Über kurz oder lang werden wir mit unseren evangelistischen Anstrengungen aufhören, denn sie wirken für uns aufgesetzt, verkrampft, unnatürlich. Sie passen nicht zu uns. Wir wollen etwas sein, das wir nicht sind. Wir meinen, wir müssen Evangelisten sein, obwohl wir es nicht sind. Jeder von uns ein kleiner Billy Graham, ja super. Aber es ist nicht jeder ein Billy Graham. Auch nicht jeder ist ein Wilhelm Pals. Also halten wir das nochmals deutlich fest, nicht jeder Christ ist ein Evangelist. Hingegen kann man sagen, jeder Christ ist ein Licht oder ein Zeuge. Darum geht es in der heutigen Predigt. Wir machen uns Gedanken, wie wir Lichter sein können. Je früher wir uns unser Licht leuchten lassen, desto besser. Deshalb habe ich das ja so überschrieben. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Eine der wichtigsten Aufgaben in der Evangelisation, sozusagen die Grundvoraussetzung, ist, dass wir unser Licht, das wir durch Christus bekommen haben, auf den Leuchter stellen. Dass dieses Licht leuchtet. Wir sollen leuchten und das Licht nicht verstecken, denn das machen wir leider, denke ich, zu oft. Deshalb habe ich die Überschrift gewählt, je früher, desto besser. Je früher wir das Licht leuchten lassen, je besser ist es. Und ich möchte das aufgrund von drei Aspekten mit uns betrachten. Wir leben in einem schwierigen Umfeld, wenn es um die Verbreitung des Evangeliums geht. In anderen Völkern ist das Thema Religion und Glaube ein wichtiges und alltägliches Thema. Für Missionare, die in afrikanischen Ländern arbeiten oder weiß ich wo, oder es auch in Brasilien, da ist es irgendwo normaler, dass man halt über den Glauben spricht. Es ist nichts Ungewöhnliches. Etwas pointiert könnte man sagen, es gibt viele Völker, dort spricht man so selbstverständlich über den Glauben, wie wir über das Wetter. Auch in Amerika ist das Klima komplett anders. 1979 las ich die Zahlen eines amerikanischen Meinungsforschungsinstituts, Gallup, ein bekanntes Institut. Gemäß dieser Untersuchung glauben 96% aller US-Amerikaner, dass es Gott gibt oder mindestens ein höheres Wesen. Übrigens, der Prozentsatz ist in der Schweiz auch nicht allzu tief, das ist immer noch bei 82% 1997. Ich habe keine aktuellen Zahlen, leider. Das ist immer noch 97% irgendwie an ein höheres Wesen glauben. 82%. In Amerika sind es 96%. Doch im Bekenntnis zu Jesus bezeugen 85% der Amerikaner, dass sie sicher sind, dass Jesus Gottes Sohn ist. 31% der Amerikaner besuchen mindestens einmal in der Woche die Kirche. Bei uns sind es 16, Tendenz sinkend. 75% der Amerikaner beten täglich, 85% zweifeln nicht daran, dass sie einmal vor Gott Rechenschaft ablegen werden. Und 50% der Amerikaner bezeichnen sich als wiedergeborene Christen. Und 55% sollen täglich für die baldige Rückkehr von Jesus beten. Enorm. 50% bezeichnen sich als wiedergeborene Christen. Jetzt machen wir mal eine Umfrage. Gehen wir mal auf die Straße und fragen, sind Sie ein wiedergeborener Christ? Wisst ihr, was passiert? Sie sagen nicht ja, sie sagen, was meinen Sie denn mit wiedergeborenem Christ? Nicht einmal die Begrifflichkeit ist hier bekannt. Oder ich habe von einem Amerikaner geschriebenen Buch gelesen, dass man herausgefunden hat, dass jeder zweite Amerikaner, wenn man ihn zum Gottesdienst einladen würde, eigentlich noch offen wäre, in den Gottesdienst zu gehen. Ja, wunderbar. Es ist natürlich extrem motivierend, Leute für den Gottesdienst einzuladen, wenn ich eine Chance von 50% habe. 50%, also fast jeder zweite Amerikaner würde, wenn man ihn zu einem Gottesdienst einladet, würde das sich wirklich überlegen und eventuell sogar mal mitkommen. Das sind ganz andere Verhältnisse. Und vieles, was uns aus Amerika empfohlen wird, ist interessant und hilfreich, doch können wir es nicht immer so anwenden oder wir erleben nicht dieselben Resultate, wie sie dort erleben. Ich habe nichts gegen das. Ich lese auch diese Bücher. Ihr wisst, dass ich nichts gegen Amerika habe und auch nichts gegen die Gemeinde in Amerika, aber wir müssen nie vergessen, dass wir ein anderes Umfeld haben hier. Dann funktioniert manches nicht, was dort funktioniert. Viele Erfolgserlebnisse, die sie haben, haben wir nicht. Oder dann denken wir an die guten alten Zeiten. Das kommt auch immer wieder, die guten alten Erweckungszeiten. Da bekomme ich manchmal Schübe, wenn ich sowas höre. Ich habe überhaupt nichts gegen diese Erweckungszeiten. Aber seid doch mal ehrlich. Bei diesen Erweckungszeiten gab es kein Fernsehen, gab es kein Kino, es gab kein Radio, es gab keine Autos. Es gab überhaupt nichts, da sitzen die Leute irgend in einem Kaff in ihren Häusern und warten, bis der Morgen kommt. Und jetzt kommt so ein Evangelist, kann gut sprechen, erzählt Geschichten. Dass da das ganze Dorf zusammenläuft, ist natürlich klar, ist eine Riesenattraktion. Ich habe nichts dagegen. Ich will den Segen dieser Zeit nicht vermindern. Ich will nur sagen, es ist ganz, ganz billig, wenn wir unsere Zeit und unsere Mentalität ausblenden und immer so tun, wie wenn wir arbeiten könnten, wie in Amerika oder arbeiten wie in Afrika oder arbeiten wie vor 300 Jahren. Wir leben einfach in einer anderen Welt, in einem anderen Umfeld. Und wir wissen alle, dass bei uns das Thema Glaube ein Tabuthema ist. Wie der Schweizer nicht über sein persönliches Geld spricht, kennt ihr das? Geld hat man, spricht man nicht drüber, man spricht nur über das Geld der anderen in der Schweiz, aber nie über sein eigenes. So spricht man auch nicht über seinen eigenen Glauben, das ist einfach Tabu in unserem Empfinden. Da fühlen wir uns irgendwo in der Privatsphäre angetastet. Wie ist das in unserer Mentalität? Frag doch mal, im Tagesanzeiger-Magazin gab es einen interessanten Artikel, wo Ausländer schreiben über, wie sie uns Schweizer erleben. Sie erleben uns an sich positiv, aber was auffallend ist, dass sie bemerken, dass wir sehr zurückhaltend sind. Das weiß ich selber auch von meiner Mentalität. Wir sind offen bis zu einem gewissen Grad, aber dann kommt bei uns wie so ein, ich möchte ihm ja nicht zu nahe treten. Und dann verschließen wir uns, ganz unbewusst. Weil wir den anderen nicht belästigen wollen. Und die anderen finden, das ist irgendwie so unpersönlich, so abstoßend, so reserviert. Wir wirken sehr reserviert und so sind wir halt. Ich kann es nicht ändern. In diesem Klima mit Menschen über Jesus ins Gespräch zu kommen, ist wirklich nicht so einfach. Deshalb scheint es mir wichtig, dass wir uns als Christen zu erkennen geben. Eben je früher, desto besser. Die Leute sollen möglichst schnell erkennen, dass wir etwas mit dem Glauben zu tun haben. Sie müssen noch nicht einmal unbedingt wissen, was wir genau glauben. Das müssen sie gar noch nicht wissen. Sie müssen einfach einmal wissen oder erkennen, an uns sehen, dass wir glauben und dass das offenbar in unserem Leben etwas Wichtiges ist. Das meine ich mal als erstes. Farbe bekennen. Und da gibt es einmal die passive Art, wie wir Farbe zeigen können. Mit wortlosen Hinweisen. Und mit meinen Vorschlägen sage ich nicht, dass es alle unbedingt so machen müssen, wie ich es sage. Und ich erhebe auch nicht den Anspruch der Vollständigkeit und ich bin auch nicht beleidigt, wenn jemand von euch eine viel bessere Idee noch hat. Dass wir uns nicht falsch verstehen. Ich sage nur einige Hinweise, die uns helfen können, dass jeder für sich überlegen kann, wie kann ich Farbe zeigen, so dass es zu mir passt und dass ich als Christ sichtbar werde. Passiv Farbe zeigen kann man zum Beispiel, jetzt verschrecken vielleicht einige, kann man zum Beispiel mit Kleber, wie www.jesus.ch. Das kann man ans Auto kleben, man kann es an die Türe kleben, man kann es auf die Agenda kleben, man kann es an die Mappe kleben oder Gott liebt dich oder weiß ich was immer, man kann einen eigenen Kleber drucken, auf die Haustüre, aufs QR, aber bitte nicht überall gleichzeitig. Sonst denken die Leute, wir hätten einen Tick. Wir hätten nicht alle Tassen im Schrank, das ist eigentlich ganz normal. Wir haben einen religiösen Wahn, wenn alles verklebt ist, oder? Denken die, hat überall einen Kleber. Da hat er einen Kleber, hinten hat er einen Kleber, am Portemonnaie hat er einen Kleber. Nein, es geht nicht darum, dass wir verklebt herumlaufen. Es geht eigentlich einzig darum, dass die Menschen, mit denen ich Kontakt habe, sei es in der Freizeit oder im Beruf, ab und zu sehen können, dass der Glaube etwas in meinem Leben bedeutet. Dass ich etwas damit zu tun habe. Bei uns wissen das alle, weil bei uns das Auto steht vor dem Haus, dort steht www.jesus.ch. Dann wissen alle, die sind irgendwie, haben die etwas wahrscheinlich mit Jesus am Hut oder die gehen in eine Kirche oder weiß ich was. Aber dann sind die schon mal transparent, ohne dass wir irgendwas sagen. Und ohne dass unser Auto 20 Kleber hat mit 50 Bibelsprüchen drauf und jeder fast ohnmächtig wird, wenn er beginnt zu lesen, weil er nicht weiß, wo anfangen und wo aufhören. Einfach ein kleines Signal, wo du das gibst, aber das irgendwo sichtbar ist, dass du, ohne dass du etwas sagst, nonverbal, sichtbar wird, du hast etwas mit Glauben zu tun. Dir ist Gott, bedeutet dir etwas. Eine weitere Möglichkeit ist die Bibel. Nicht, dass ich die Bibel nehme und immer den anderen so vorne hinschwenke. Hallo, Leute. Gut, so Billy Graham hat sie dann da, oder? Und dann laufe ich so rum. Sondern, dass ich mit der Bibel irgendwie unverkrampft umgehe. Das heißt, wenn ich am Morgen zur Arbeit gehe und ich bin nicht dazugekommen, in der Bibel zu lesen, dann schlage ich sie halt im Zug auf. Lese halt da in der Bibel. Andere lesen ihre Krimi, warum soll ich nicht die Bibel lesen? Oder im Geschäft, über Mittag, lese ich halt kurz in der Bibel, weil ich da Zeit habe, morgen nicht dazu, komme am Abend nicht, am Mittag habe ich vielleicht Zeit. Vielleicht können einige sogar die Bibel auf dem Schreibtisch liegen lassen. Und vielleicht fragt dann mal ein Kollege, ja, was liest du dann da? Und dann sage ich, ja, ich lese in der Bibel. Punkt. Dann musst du nachher nicht eine Evangelisation durchführen. Wenn der dich fragt, was du da liest und du sagst, ich lese in der Bibel. Ja, ich lese in der Bibel, aber du weißt ja, du musst auch unbedingt in der Bibel lesen und dann weißt du, was Jesus für eine wichtige Bedeutung für dein Leben hat. Nein, dann macht man einen Punkt. Und wenn der dich weiter interessiert, wird er schon nachhaken. Wer wird vielleicht fragen, ja, warum liest du in der Bibel? Ist das nicht ein verstaubtes Buch? Dann kann man weiterreden, sonst spricht man nicht weiter. Man muss immer nicht immer gleich alles sagen. Aber wir müssen Zeichen setzen, dass wir überhaupt dazu kommen, vielleicht mal irgendetwas zu sagen. Wenn wir immer alles verstecken, dann wie sollen dann Menschen merken, dass wir vielleicht Leute sind, die auf ihre Fragen eingehen können? Oder zu Hause ist es auch nicht schlecht, wenn wir irgendwo im Haus ein schönes Bild mit einem Bibelvers hängen haben. Aber bitte auch nicht jedes Bild mit einem Versen. Die ganze Wohnung voll Versen, da denken die Leute auch wieder, die müssen irgendwie etwas kompensieren oder Die haben irgendwie ein Problem zu bewältigen. Aber irgendwo, dass man sieht, Bibelworte sind in diesem Haus etwas, was offenbar Bedeutung hat. Da kann auch mal ein Clown in der Wohnung hängen oder ein schönes Landschaftsbild, aber es ist nicht schlecht, wenn irgendwo auch das sichtbar wird. Übrigens ist auch die Toilette kein schlechter Ort, um eine Aktion zu starten. Man muss das natürlich gut überlegen, aber es gibt ja Toiletten, da liest man gern. Und jeder Gast muss ja irgendwann mal auf das Klo. Und dann kann dort vielleicht ein Ethos liegen oder ein Teens oder weiß ich was. Und dann liest er vielleicht da drin. Oder auch wenn er nicht liest, dann sieht er die Überschrift und sieht, die beschäftigen sich offenbar mit solchen Dingen. Das ist auch ein Signal. Ohne dass wir sprechen müssen. Oder eine andere Form des wortlosen Hinweises ist das Gebet. Mir ist das auch nie so angenehm, wenn ich am Tisch sitze mit Leuten, wo ich weiß, die halten nicht so viel vom Glauben, dann kommt das Essen und man ist im Gespräch und dann sollte ich noch beten und wann kann ich jetzt den Moment finden, noch um zu beten und trotzdem möchte ich beten. Aber es ist ganz gut, wenn wir trotzdem uns kurz Zeit nehmen für ein Gebet. Andere machen das, auch in anderen Religionen macht man das ganz selbstverständlich. Und man bekommt nicht nur immer negative Meldungen, sondern manchmal ist es auch so, dass man Achtung bekommt. Gerade auch von anderen Menschen, die in anderen Religionen leben, die bewundern das. Ein Moslem bewundert das schlussendlich, wenn ein Christ sichtbar sich zum Gebet neigt. Das ist für ihn nichts Ungewöhnliches. Es ist für ihn eher ungewöhnlich, dass er Christen nie beten sieht. Damit senden wir eine wortlose Botschaft, die nicht nur immer Hohn erntet, sondern sogar Respekt verschaffen kann. Ich habe da eine Begebenheit gefunden, die vielleicht etwas extrem ist. Ich würde es auch nicht so machen, aber es hilft uns vielleicht ein bisschen, das zu verstehen. Ein Rekrut, der sich gewohnt war, von zu Hause aus zu beten, kniete am Abend in der Kaserne vor sein Bett nieder und betete. Dann ging es natürlich los, oder? Die Militärs wissen, wie das ist, oder? Da hat es Doppelstockbetten. Gut, jetzt die neuen Kasernen, sind etwas komfortabel. Auf jeden Fall sind da 10, 15, 20 andere auch noch in diesem Raum drin. Und dann sehen die das und kaum sahen die Kameraden das, begannen sie ihn zu belästigen. Und während er betete und da kniete, warfen sie Mützen zu ihm herüber, Gürtel und lachten und einer warf sich aufs Bett und schrie ihm ins Ohr, aber der Rekord blieb fest und beeilte sich nicht und führte sein Gebet zu Ende. Am folgenden Abend standen alle auf der Lauer, dachten, ob er das jetzt nochmal wagt, oder? Nach diesem Flop von gestern. Dieser Rekord umbeirrt, kniet vor sein Bett nieder und betet. Und der Radau ging wieder los. Am folgenden Abend dasselbe. Er wiederholte das Tag für Tag und am sechsten abends rief einer seiner Kameraden, während dieser Rekrut kniete: Der hält das Feuer aus, der ist ein Echter. Und von diesem Tag an hat er den Respekt der ganzen Kompanie gehabt. Das ist ein Echter. Und das ist das, was die Leute manchmal an uns sehen wollen, dass wir echt sind. Und manchmal ist es gut, wenn wir uns nicht sofort einschüchtern lassen. Ich würde auch nicht in der Rekrutenschule vor dem Bett niederknien, ehrlich gesagt. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu schnell einfach einschüchtern lassen. Menschen können tiefe Bewunderung entwickeln, wenn sie sehen, dass das, auf das wir Wert legen, dass wir uns das etwas kosten lassen. Dann gibt es noch die selbstverständlichen Äußerungen. Wir sagen einfach, was wir leben. Es geht so, das geht so, ich komme ins Geschäft am Montag, dann fragt mich mein Kollege, ja, was hast du gemacht am Sonntag? Ich sage, ja, das Übliche. Super Antwort, eh? Das liegt tief unter den Scheffel gestellt, dass man sie auch nicht sieht. Ich kann ja ganz normal sagen, wie jeder sagt, dass er im Fußballmatch war oder eine Bergtour machte, kann ich sagen, ich war am Morgen im Gottesdienst, das war, fand ich noch sehr ermutigend, und dann bin ich mit einigen Freunden zum Essen gegangen. Das war ganz lustig. Warum sagen wir nicht, was wir leben? Warum sagen wir nicht, dass wir in eine Bibelstunde gehen? Die anderen gehen irgendwie so in einen Yoga-Club oder in ein Fitnesszentrum. Wir können doch in eine Bibelstunde gehen. Wenn das denen nicht passt, ist das ja ihr Problem, nicht meins. Aber das wirkt natürlicher, als wenn wir immer so verklemmte, komische Antworten geben und die anderen nie verstehen, was der eigentlich macht. Immer so Antworten, wo man nie richtig versteht, ja, was macht der überhaupt? Was interessiert den überhaupt? Oder wenn mir jemand eine Not anvertraut, so kann ich Mitleid zeigen und ich kann sagen, ich werde während der nächsten Woche für dich beten. Ich kann auch sagen, ich werde an dich denken, aber sagt einmal an einen, der nicht Christ ist, ich werde an ihn denken. Ja, ist so schön, wenn er an mich denkt. Nein, wir beten. Und dann sagen wir bitte nicht, dass immer so fromm daher, ich bete nächste Woche für mich und am Tag darauf habe ich es vergessen. Sondern dann nehmen wir bitte einen Zettel, schreiben das auf und dann beten wir auch, was wir tun, wir auch das, was wir versprochen haben. Und wenn wir vielleicht nächste Woche beten, rufen wir vielleicht auch mal an am Schluss der Woche und fragen, wie geht's dir? So können wir Anteilnahme zeigen und können, ohne dass wir vom anderen irgendetwas verlangen, ausdrücken und transparent machen, wie wir leben als Christen. Wie wir mit Problemen umgehen. Oder wenn wir Besuch haben, können wir vor dem Essen sagen, entweder können wir sagen, ja, wir beten nicht, oder das ist immer so eine Sache, beten mal, wenn man Besuch hat, wenn der Chef kommt, oder laden wir ihn schon gar nicht ein, weil dann müssten wir uns überlegen, ob wir beten oder nicht, also laden wir ihn gar nicht ein, dann haben wir das Problem gar nicht. Wir laden nur immer Christen ein, ist klar, dass wir beten, oder wir können das ganz natürlich machen. Wir können unserem Gast sagen und ihm in die Augen sehen und sagen, wir sind uns gewohnt, vor dem Essen zu beten, und wenn Ihnen das recht ist, würde ich das jetzt gerne auch tun. Und dann wird euch dieser Gast mit größter Wahrscheinlichkeit sagen, ja, das ist mir schon recht. Und er wird dankbar sein, dass er nicht einfach überrumpelt worden ist mit deinem Gebet und dass wir ihn in unsere Gepflogenheiten eingeweiht haben, wie wir das halten in unserer Familie. Schließlich halte ich mich, wenn ich auswärts bin, auch an die Gepflogenheiten des Hauses, wo ich zu Gast bin. Das ist nur eine Freundlichkeit. Und das wird uns niemand übel nehmen, wenn wir uns erklären. Und er merkt, das ist uns wichtig. Also je früher Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, erkennen, dass wir Christen sind, je besser sind die Voraussetzungen für ein allfälliges Gespräch. Die Leute werden nicht überrascht sein, wenn wir eine Bemerkung über den Glauben machen. Sie werden nicht überrascht sein, wenn wir ihnen ein Buch mit christlichem Inhalt schenken. Sie werden nicht überrascht sein, wenn wir sie zu einer christlichen Veranstaltung, zum Beispiel für ein Sonntagsdate, einladen. Sie werden denken, ja, das ist so einer, der es mit Gott ernster nimmt als andere. Sie werden das zur Kenntnis nehmen. Wenn wir unser Licht nicht leuchten lassen, wenn wir verbergen, was wir sind, wird es für uns immer schwieriger werden, etwas über den Glauben zu sagen. Wir realisieren instinktiv, dass die anderen oder dass der andere das sehr komisch finden wird. Wenn er mich schon einige Monate oder gar Jahre kennt und plötzlich komme ich mit irgendetwas kolossal Religiösem, dann denke ich, was ist denn mit dem los? Also du hast dich gerade gestern bekehrt, dann ist das was anderes. Aber wenn du schon ein Jahr im Glauben bist und dann plötzlich, weil du irgendwie mal eine Predigt gehört hast, dass du jetzt Zeugnis sein musst, kommt irgendwie etwas plötzlich Eruptives heraus, dass der andere gerade hinten rausfällt. Denkt ihr, jetzt hat sie eine Schraube erwischt, oder? Jetzt kenne ich den schon 5 Jahre und so etwas Komisches hat er mir noch nie gesagt. Also das heißt, wir merken instinktiv, wenn wir verbergen irgendwo, dass wir Christen sind, nehmen wir uns praktisch den Schnauf, auch mal etwas zu sagen, was angebracht wäre. Das Wort des Petrus sollte uns begleiten. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Oder man müsste vielleicht etwas das abgeschwächt sagen. Wir können nicht so leben, dass man nicht erkennen könnte, an wen wir glauben. Das ist uns zu wichtig, was wir im Glauben haben. Wir wollen nicht leben im Verborgenen, sondern wir wollen, dass Menschen sehen können und erkennen können, dass uns Gott wichtig ist im Leben. Das zweite, nächsten Punkte sind etwas kürzer. Ein weiterer ganz wichtiger Aspekt ist, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Niemand wird mich als Christ ernst nehmen, wenn ich stehle, wenn ich lüge, wenn ich streitsüchtig bin, wenn ich der im Betrieb bin, wo man weiß, wenn du zu dem gehst und Streit willst, also wenn du mal einen Streit willst und dich abzureagieren, geh zu dem, mit dem kannst du gut streiten, der wird immer sofort sauer. Oder wenn ich mit meiner Sexualität nicht in den Griff komme, niemand wird mich als Christ dann ernst nehmen. Ich liefere ihnen sogar einen triftigen Grund, weshalb sie die Sache mit Jesus eh nicht ernst nehmen müssen. Unser Handeln muss deutlich machen, dass wir von einer anderen Welt kommen, einer Welt, die andere Werte kennt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Menschen haben oft eine klare Vorstellung davon, was gut und böse ist. Und sie haben auch eine klare Vorstellung davon, wie sich Christen verhalten sollten. Es gibt sogar Leute, die gerne Christen anstellen, weil sie wissen, dass sie meistens zuverlässig sind. Als Christen unterscheiden wir uns doch in vielem von den Menschen um uns herum. Uns sind Dinge wichtig, die ihnen gleichgültig sind und umgekehrt. Aber es ist unbestritten, dass unser Leben sich ändert, wenn wir Christen werden. In der Apostelgeschichte klärt Paulus dem Agrippa: Überall fordere ich die Menschen auf, ihren verkehrten Weg zu verlassen, zu Gott umzukehren und ein Leben zu führen, dass diese Umkehr angemessen ist. In den Kolossen schreibt er: Im Blick auf die, die nicht zur Gemeinde gehören und im Unterschied zu ihnen, sollt ihr leben wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt, und sollt die Zeit, die euch noch verbleibt, gut ausnutzen. Also wir sollen uns unterscheiden. Unser Lebensstil soll sich unterscheiden. Und den Philippen sagt jetzt ganz Interessantes: Ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist, wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser Welt, in dieser verdorbenen und heillosen Welt, vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Ist euch das schon aufgefallen? Wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Wir sind die Stars der Welt. Wir sind die wahren Sterne. So heißen die Stars, weil man auf sie guckt, an sich an ihnen orientiert. Wir sollen diese Sterne sein. An uns sollen sich Menschen orientieren können. Wie Sterne am Nachthimmel sollen wir leuchten. Die Menschen sollen uns Orientierung finden. Aber bitte verstehen wir das nicht falsch. Manchmal bekomme ich den Eindruck, dass Christen darunter verstehen, dass sie den Nichtchristen sagen müssten, was sie alles falsch machen. Sie müssten mit dem erhobenen Zeigefinger herumlaufen und die Menschen ermahnen und ihnen dann ihr Fehlverhalten vorhalten. Wie sympathisch uns solche Menschen sind, wisst ihr selber. Wisst ihr selber, wie sympathisch es ist, wenn jemand auf euch zukommt und sagt, was wir falsch machen. Enorm ermutigend. Paulus wollte nicht sagen, dass wir als Moralapostel und Besserwisser mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt laufen sollen. Als Christen kann es uns nämlich sehr schnell passieren, dass wir auf die anderen zeigen und gleichzeitig blind für uns selbst werden. Weil wir so scharf die Fehler der anderen sehen. Und wir dann so blind für uns selbst werden. Paulus musste diesbezüglich die Korinther zurechtweisen. Ich liebe diese Abschnitte. Deshalb gucken wir uns den miteinander an. In meinem früheren Brief, also im früheren Brief, den Paulus geschrieben, habe ich euch vor dem Umgang mit den Menschen gewarnt, die ein unmoralisches Leben führen. Das hatten jetzt die Korinther offenbar falsch verstanden. Deshalb muss Paulus das jetzt nochmals richtigstellen und klarstellen, was er damit gemeint hat. Dabei dachte ich natürlich nicht an Menschen, mit denen ihr zwar in dieser Welt zu tun habt, die aber Gott nicht kennen. Wenn ihr den Kontakt mit allen vermeiden wolltet, die ein unmoralisches Leben führen, geldgierig sind und andere berauben oder Götzen anbeten, blieb euch nichts anderes übrig, als die Welt zu verlassen. Könnt ihr gar nicht mehr leben. Das ist nicht euer Ding, für Ordnung auf der Welt zu sorgen. Das meinte ich gar nicht. Darum schreibe ich euch jetzt noch einmal unmissverständlich. Habt mit niemandem etwas zu tun, der sich zur Gemeinde zählt und trotzdem ein unmoralisches Leben führt. Oder geldgierig ist, Götzen anbetet, Verleumdungen verbreitet, ein Trinker ist oder andere beraubt. Lasst einen solchen Menschen also auch nicht mehr an euren gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. Also jemand, der behauptet, Christ zu sein, aber ein komplett anderes Leben führt. Von denen hat Paulus gesprochen. Ist es etwa unsere Aufgabe, über die zu Gericht zu sitzen, die außerhalb der Gemeinde stehen? Seid ihr nicht vielmehr verpflichtet, eure eigenen Leute zur Verantwortung zu ziehen? Habt ihr nicht genug zu tun mit dem, dass ihr in euren eigenen Reihen euch richtig verhaltet? Da denke ich manchmal, da wird geschrien von Christen, ja, seht mal die schlimme Welt und wie sie da scheiden und hin und her. Ja, schlimme Welt. Wie viele christliche Paare scheiden? Man kann gut auf die Welt schimpfen und sich selber vergessen. Wie lieblos alle sind. Ja, wie liebevoll sind denn wir? Paulus sagt, über die draußen wird Gott selber das Urteil sprechen. Das ist nicht euer Job. Schließt also den, der Böses tut, aus eurer Gemeinschaft aus. Da haben wir genug zu tun mit uns selber. Was zu einem christlichen Leben gehört, darüber habe ich schon oft gepredigt. Man kann es auf einen Nenner bringen. Die Menschen sollen etwas von der Liebe Gottes abbekommen. Wie Petrus schrieb, aus der Frömmigkeit erwächst Liebe zu den Glaubensgeschwistern, aus der Liebe zu den Glaubensgeschwistern Liebe zu allen Menschen. Eine Liebe, die durch Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Anteilnahme zum Ausdruck kommt. Wenn wir diesem Aspekt genügend Aufmerksamkeit schenken, können sich unverhofft Türen öffnen. Das Interesse am christlichen Glauben wird bei manchen Menschen so erst wirklich geweckt, wenn sie das an unserem Leben sehen und wenn sie die Freundlichkeit spüren und nicht einfach den Eindruck haben, wenn ich mit Christen zusammen bin, dann ist das immer so unheimlich beklemmend, weil die immer irgendwie mir mit dem Zeigefinger sagen wollen, was ich falsch mache. Und dass ich auf dem falschen Dampfer bin und immer mit so einem komischen Lächeln. Wir sollen darauf achten, dass wir, unser Leben so ist, dass das in Ordnung ist. Und so wir den Menschen begegnen. Ist denn noch früh genug die Zeit, dass wir ihnen dann vielleicht dann auch mal sagen, wie Gott ihr Leben sieht und was sich ändern müsste? Das kommt auch noch, aber darüber sprechen wir nächstes Mal. Der letzte Punkt, auf Tuchfühlung gehen. Und noch eine Sache, die ganz wichtig ist. Wenn wir Lichter sein sollen, wir müssen mit Menschen auf Tuchfühlung gehen. Das heißt, wir sollten uns nicht zurückziehen und verkriechen. Natürlich ist es meistens netter, mit Gleichgesinnten zusammen zu sein. Es ist meistens netter, mit Christen zusammen zu sein, wenn sie nicht gerade Krach haben. Weil wir verstehen uns, wir haben dieselben Ansichten. Doch Jesus sagt in einem Gespräch mit seinem Vater, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und wohin war Jesus in die Welt gesandt? Er verkehrte unter den verachteten Menschen, Zöllnern und Huren, den Abschaum der damaligen Gesellschaft. Er pflegte Umgang mit diesen Menschen, er stellte sich ihnen nicht gleich, aber er verkehrte mit ihnen, er aß mit ihnen. Und durch diese Tuchfühlung, durch diese enge Beziehung, lernten sie Jesus kennen und lieben. Wenn wir Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen, wenn wir möchten, dass wir früher oder später mit ihnen einmal über Jesus sprechen können, vielleicht auch ein vertieftes Gespräch führen, dann müssen wir mit ihnen auf Tuchfühlung gehen. Vor allem mit denen, die uns nahestehen, mit denen wir immer in Kontakt sind. Dann muss ich mir Zeit nehmen, um vielleicht nicht nach Hause zu gehen, sondern mit einem Kollegen, mit meinen Arbeitskollegen, nachher noch in ein Restaurant etwas trinken. Und selbst wenn in diesem Restaurant geraucht wird, dass ich nachher alle Kleider wechseln muss, wenn ich nach Hause komme. Wenn mir der Mensch am Herzen liegt, dann muss ich das halt tun. Dann muss ich halt die Kleider wechseln. Oder ich muss einmal an einem Fest teilnehmen, auch wenn dort Musik läuft, die mir nicht sonderlich gefällt. Einfach weil mir wichtig ist, dass ich mit Menschen auf Tuchfühlung bin. Jesus sagte mal seinen Jüngern, geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und wir scheuen uns manchmal schon, ein kleines Opfer zu bringen. Stinkende Kleider, stinkende Haare, ist uns nicht so recht. Bleiben wir lieber zu Hause, lassen die anderen gehen. Wenn wir möchten, dass wir mit Menschen vertrauter werden, sie unser Vertrauen gewinnen, dass sie vielleicht einmal die Fragen, die sie wirklich beschäftigen, auch uns stellen können, dann müssen wir mit ihnen auf Tuchfühlung gehen. Dann nützen allein die Kleber am Auto und an der Mappe nichts. Dann nützt alles nichts. Da müssen wir nahe an den Menschen heran. Da müssen wir Freunde werden. Da müssen wir Wertschätzung zeigen. Ich finde es super, wenn Christen in verschiedenen Vereinen mitwirken. Tischtennisclub, Volleyballclub oder weiß ich was, Philatelistenclub, Schachclub. Was ihr gern macht, geht doch hin. Dort begegnet ihr Menschen, ganz normalen Menschen. Da könnt ihr mit Menschen auf Tuchfühlung gehen. Oder geht auch in die Politik. Sagst du es etwas provokativ, egal für welche Partei, die euch halt am Herzen liegt. Es geht mir nicht einmal um die politischen Ziele, sondern da kommen wir Menschen auf Tuchfühlung, wenn wir in einer Kommission sind oder weiß ich wo. Da kommen wir mit Menschen in Kontakt. Da lernen sie uns kennen. Da können sie mal mit Christen zusammenarbeiten. Ich hoffe, dass wir dann anständig sind. Wir müssen bereit sein, als Christen, dass wir Nähe suchen. Für wen könntest du dir in nächster Zeit mehr Zeit nehmen? Welchen Menschen in deinem Umfeld könntest du mehr Aufmerksamkeit schenken, als du das bis heute tust oder nicht getan hast? Manchmal tun wir das ja gar nicht, weil wir Angst haben, wenn der dann was fragt, weiß ich gar nicht, was sagen. Solange ich mich zurückhalte, wird er mich nie was fragen. Wir können uns auch so auf Distanz halten, weil wir uns selber schützen. Aber wir können auch etwas drauf losgehen und der andere Punkt, der kommt ja dann nächsten Sonntag. Wenn wir von Evangelisation reden, dann geht es nicht zuerst darum, was ich sagen kann und wie ich es sagen soll. Zuerst geht es darum, dass ich das Anliegen Gottes teile, dass Menschen gerettet werden. Dass ein Anliegen zu meinem Anliegen wird. Das habe ich am letzten Sonntag ausführlich dargelegt. Als zweites geht es darum, dass ich als Christ lebe und für die Menschen sichtbar und greifbar bin. Das gibt mir die Basis für Gespräche. Oder dass ich Menschen, die ich kenne, zu Veranstaltungen einladen kann. Paulus schrieb im Römerbrief, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Wir müssen uns selber fragen, diese Stelle hat mich schon oft beschäftigt. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Tun wir das wirklich? Dass wir uns nicht falsch verstehen. Offen bekennen meine ich jetzt zuerst einmal nicht, dass wir Evangelisten sind und jeden gleich anpredigen können und jedem gleich auf den Kopf zusagen, was er richtig und falsch macht, dass er sich jetzt gleich bekehren soll, sondern einfach mal klar und deutlich dazustehen als ein Mensch in dieser Welt, der Jesus liebt, der Licht ist, der einfach das Leben mal transparent da ist und der seinen Glauben nicht versteckt.